Oh, Jesus Christus, hab Dank, dass, ja, dass du ewig bist und dass du, der Ewige, dein Leben für uns gegeben hast, für die, die vergänglich sind. Herr, ja, dass wir eines Tages bei dir sein dürfen. Hab Dank dafür, wir geben dir Ehre und Dank. Gepriesen seist du. Amen. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, was die Preise von Gütern in die Höhe schnellen lässt? Oder was führt zu Preisschwankungen, die wir erleben? Eine Antwort lautet, es ist die Verfügbarkeit der Güter. Die Verfügbarkeit, also die Knappheit eines bestimmten Gutes, hat einen erheblichen Einfluss auf den Wert dieses Gutes. Begrenzte Güter, unterbrochene Lieferketten, Ernte- und Produktionsausfälle. Diese Faktoren können einen Einfluss haben auf die Preise. Jeder von uns hat dieses Zusammenspiel von Verfügbarkeit und Wert schon erlebt. Sei es an der Tankstelle, am Supermarkt oder auf deiner Kostenabrechnung. Wir alle sind davon betroffen. Und jeder von uns kann gut diese Argumente nachvollziehen und selbst die Kleinsten unter uns können das schon. Also Kinder, passt gut auf. Vielleicht wart ihr vor kurzem auf einem Wochenmarkt und mit glänzenden Augen bleibt ihr bei einem bestimmten Stand stehen. Auf diesem Stand werden Lego-Figuren angeboten. Und auf eine Figur hast du besonders ein Auge geworfen. Und fest entschlossen möchtest du diese Figur kaufen. Und du fragst den Mann, wie teuer ist diese Figur? Ich möchte sie kaufen. Und dann sagt der Mann auf der anderen Seite des Stands, das macht 15 Euro. Dies ist die Antwort eines erwachsenen Mannes, der aus Lego-Figuren ein Investment macht. Lego ist für ihn wie eine Spekulationsware geworden, obwohl die Produktion einer Figur zwischen 10 und 20 Cent liegt. Ja, unsere Interessen in bestimmten Gütern unterscheiden sich. Und vielleicht bist du nicht gerade wirklich überzeugt von meiner Illustration. Oder du hast den Entschluss gefasst, völlig autark zu sein. Aber niemand von uns kann das, unabhängig zu sein und 100% erreichen. Ja, mag sein, es wäre möglich, vielleicht mit anderen Leuten nicht zu handeln, aber denk dran, du bist ein soziales Wesen. Und ohne Interaktion mit anderen Menschen würdest du früher oder später verrückt werden auf deiner Berghütte. Deshalb passt jetzt gut auf. Es gibt ein bestimmtes Gut, auf das keiner von uns verzichten kann. Es ist die Anzahl deiner Tage hier auf Erden. Die Spanne deines Lebens hat einen Anfang und sie hat auch ein Ende. Und dein Leben ist einer Knappheit unterworfen. Schritt für Schritt gehst du auf das Ende zu. Und Gott möchte dir diese Realität vor Augen führen, damit du dein Leben nicht vergeudest. Er ließ den Psalm 39 für dich aufschreiben. Und dies tat er durch die Hand seines Knechtes David. Und deshalb lasst uns zusammen diesen wunderbaren Psalm lesen. Psalm 39. Dem Vorsänger, dem Jedutun, ein Psalm Davids. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige. Mit meiner Zunge, ich will meinen Mund in Zaum halten, solange der Gottlose vor mir ist. Ich war gänzlich verstummt. Schwieg auch vom Guten, aber mein Schmerz fraß in mir. Mein Herz entbrannte in mir durch mein Nachsinnen, wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur eine Handbreiten lang hast du meine Tage gemacht. Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch, Selah. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer das einsammeln wird. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von all meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf. Denn du hast getan, nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch, Selah. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Durch die Erlebnisse eines Mannes hält Gott uns unsere eigene Sterblichkeit vor Augen. Und wir können sagen, viel Lärm und doch nur ein Hauch. Und diese Lektion müssen wir verstehen. Und in diesen 14 Versen vom Psalm 39 sind drei wichtige Lektionen für den vergänglichen Mensch enthalten, damit er sein Leben nicht vergeudet. Die erste lautet, achte auf deinen Mund. Die ersten vier Verse. Erkenne deine Vergänglichkeit, Verse 5 bis 7. Und zum Schluss, finde deine Hoffnung in Gott, Vers 8 bis 14. Die Lektion 1, wir haben es gehört, achte auf deinen Mund. Der Autor lässt uns in Unklaren, um welche Situation es sich genau handelt im Leben Davids. Anstatt uns den Hintergrund zu erklären, beginnt er in Vers 2 mit einem Vorhaben. Ich habe gesagt, ich will auf meine Wege achten, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Er will lieber schweigen, als zu sündigen. Und dies war echt kein leichtes Vorhaben. Beim Lesen dieser 14 Verse können wir das ableiten. Die Situation ist höchst herausfordernd. Dennoch trifft er diese Entscheidung und er bleibt dabei. Aber achtet genau darauf, in welcher Situation oder besser gesagt, in welcher Gegenwart er es vorzog zu schweigen. Er schwieg in der Gegenwart des Gottlosen. Für den gottlosen Menschen hat der Gott der Bibel keine Relevanz. Und David stand in der Gefahr, sich weiter an Gott zu versündigen, wenn er mit ihnen darüber redet. Indem er durch sein Klagen eventuell den Gottlosen mehr Argumente liefern könnte, Gott abzulehnen. Aber ist es überhaupt möglich? Kann ich mit meinen Klagen dafür sorgen, dass ungläubige Menschen ihr Herz weiter verhärten? Ja, durchaus. Weil unser ungläubiges Gegenüber über keinen geistlichen Kontext verfügt. Was meine ich damit? Was ist ein geistlicher Kontext? Er glaubt bestimmt nicht an einen guten Gott, der im Leid nur das Beste für seine Kinder haben will. Ihm ist Römer 8,28 unbekannt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Dein ungläubiger Gesprächspartner würde nie darauf kommen von sich selbst. Im Gegenteil, sie sind eher versucht, über dich und über deinen Gott zu spotten. Na, David, wo ist dein Gott? Schau dich doch nur an. Wo ist er? Und du glaubst diesen Gott? Und wir können davon ausgehen, dass der Gottlose aus Vers 2 auch nicht gut zu sprechen war auf David. David ging sogar so weit, ganz in seiner Gegenwart zu schweigen. Selbst gute Sachen sprach er nicht an. Vers 3, ich war gänzlich verstummt, schwieg auch vom Guten. Er tat in dieser Situation das Richtige. Er wollte sich nicht mit seiner Zunge versündigen. Was richtig ist, ist nicht immer leicht. Eine große Qual lag auf diesem Mann Gottes. Und bei dem Lesen dieser Zeilen können wir richtig mitfühlen mit David, was er erlebt. Aber mein Schmerz fraß in mir, mein Herz entbrannte in mir. Der Druck wurde immer größer. Durch sein Nachsinnen, wie David es mit seinen eigenen Worten beschreibt. Die Situation spitzte sich immer mehr zu. Das Nachsinnen entfachte einen Flächenbrand in seinem Herzen. Und das Feuer breitete sich in ihm aus, bis er endlich sein Schweigen brach. Es war an der Zeit zu reden. Rede, David, bring es über die Lippen. Beende deine Selbstkasteiung. Und wir werden gleich erfahren, an welche Person sich David wandte, als er sein Schweigen brach. Aber lasst uns kurz darüber reden, warum es so wichtig ist, auf den Mund zu achten. Was sagt Jakobus in seinem Brief über die Zunge? Er beschreibt sie als kleines Feuer. Welchen großen Wald zündet es an? Jakobus 3, Vers 5. Weiter heißt es in Vers 8 und 9, die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen. Das unbändige Übel voller tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott, den Vater, und mit ihr verfluchen wir den Menschen, die nach dem Ebenbild Gottes gemacht sind. Lasst uns nicht die Macht und Gefahr unserer Worte unterschätzen. David schwieg aus einem guten Grund. Und jetzt könnten wir uns fragen, dürfen wir nicht mit Ungläubigen über unser Leid reden? Auch wenn sie uns wohlgesonnen sind? Denkt daran, sie haben eine völlig andere Perspektive auf das Leben. Sie sind nicht in der Lage, Leid aus einer geistlichen Sichtweise zu bewerten. Natürlich ist es nicht falsch, was sie sagen in allen Sachen. Stell dir vor, du bist schwer erkrankt. Entschuldigt, dass ich dieses Beispiel nehme, aber stell dir vor, du bist schwer erkrankt. Und du wendest dich im Vertrauen an einen Arzt. Was in diesem Fall auch völlig richtig ist. Aber pass gut auf. Er als Mediziner kann dir einen fachlichen Grund nennen, was zu deiner Krankheit geführt hat. Aus medizinischer Sicht kann er das Warum erklären. Er wird aber niemals sagen, dass diese Krankheit dir zum Besten dienen muss. Und dass der souveräne Gott diese Situation benutzt, um dich Christus ähnlicher zu machen. Sie mögen Fachmänner in verschiedensten Disziplinen sein, Wissenschaft, Bildung, Medizin. Sie haben aber null geistliche Expertise. Damit sind sie unfähig zu beantworten, was der Sinn des Lebens ist. Warum du leidest. Sie können es nicht beantworten und sie können dir auch nicht sagen, was nach dem Tod kommt. Natürlich, wie schon gesagt, es hat einen Wert, mit Menschen darüber zu reden, auch wenn sie ungläubig sind. Aber erwarte nicht, dass sie dir einen biblischen Grund nennen werden oder biblische Wahrheiten, die dich stärken. Aber wir oder auch wir Christen stehen in Gefahr, um biblische Ratschläge zu geben. Auch wir beurteilen manchmal unsere Probleme aus menschlicher Sicht. So oft rede ich selbst über meine Probleme, als wäre Gott nicht in der Lage, diese Probleme zu lösen. Große Probleme? Kleiner Gott? Nein, Gott kann das. Gott ist mächtig genug. Aber dennoch, wenn man uns reden hört, hört es ganz anders an. Hört sich das ganz anders an. Und vergiss bitte nicht, dein Zweifel an Gott befeuert das Zweifel der Ungläubigen. Wenn du mit Gott nicht zufrieden bist, was erwartest du von deinem Gegenüber, der Gott nicht kennt? Was denkst du? Er sieht das als eine Steilvorlage, dran anzuknüpfen. Wir haben uns die erste wichtige Lektion angeschaut. Achte auf deinen Mund. Die zweite, erkenne deine Vergänglichkeit, die Verse 5 bis 7. Erkenne deine Vergänglichkeit. Sie ist die zweite wichtige Lektion für den vergänglichen Mensch, damit er sein Leben nicht vergeudet. Verse 5 bis 7. Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe nur, handbreitenlang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher. Nur um Nichtigkeiten machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer einsammeln wird. Am Ende von Vers 4 haben wir gehört, dass David sein Schweigen bricht. Da hieß es, mein Herz entbrannte in mir, durch mein Nachsinnen wurde ein Feuer entzündet. Da redete ich mit meiner Zunge. Und in Vers 5 finden wir, wohin David sich wendet. Er wendet sich an seinen Gott und nicht an den Gottlosen in Vers 2. Wir haben eben gelesen, da redete ich mit meiner Zunge. Die Zunge, die zuvor geschwiegen hat und in Zaum gehalten wurde, wendet sich jetzt an Gott. Damit wurde die Zunge nicht nur geschaffen, um mit Menschen zu kommunizieren, sondern auch mit Gott. Gott gab dir eine Zunge, dass du mit ihm reden kannst. Auch wenn du es nicht laut aussprichst, dennoch hört er dich. Aber dennoch, hier steht es. Und was sagte David zu Gott? Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin, Vers 5. Er hatte erstmal nur eine Bitte auf seinem Herzen. Ein Wunsch, der sowas von außergewöhnlich ist. Dieser Mann leidet Qualen und stellt nicht die Frage nach dem Warum, oder wie lange soll ich noch leiden? Sondern lass mich mein Ende wissen, o Herr. In anderen Worten sagt er, Gott, lehre mich. Halte mir meine Vergänglichkeit vor Augen. Lass mich erst über meine Sterblichkeit ernsthaft nachdenken, bevor ich den Wunsch nach Linderung äußere. Der Wunsch wird noch kommen. Aber zuvor ist noch was anderes dran. Er möchte erkennen, wie vergänglich er ist. Das Vergänglichsein hat eine persönliche Komponente. Erstmal geht es um sein Leben. Er will wissen um die Dauer seines Lebens. Und er kann nur bekennen, Und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Gott ist ewig. Er hat keinen Anfang und kein Ende. Das übersteigt jeden menschlichen Verstand. Er vergleicht sein eigenes Leben mit einer Handbreite von Tagen. Wie breit ist deine Hand? Nicht wirklich. Wie breit? Und er vergleicht die Handbreite mit der Kürze seines Lebens. Und er verwendet diese Breite symbolisch für die Dauer seines Lebens. Und er zieht den richtigen Vergleich daraus. Seine Lebensdauer ist nichts im Vergleich zu Gott. Und dies gilt nicht nur für seine Lebensdauer, sondern für die Lebensdauer aller Menschen. Sterblichkeit, Zerfall und Vergänglichkeit betrifft uns alle. Bei diesem Thema kann sich niemand wegducken. Auch wenn David jetzt auf den Menschen allgemein seinen Blick richtet, kommt er dennoch zum gleichen Fazit. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht er dem Mensch einher. Nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer einsammeln soll. Was lehrt uns die Aussage aus Vers 6? Würdest du den kräftigsten, den mächtigsten, den einflussreichsten Mensch der Welt nehmen und sein Leben studieren, würdest du zum gleichen Ergebnis kommen. Auch dieser Mensch ist nur ein Hauch. Und bald ist es wieder soweit, wenn du an einem kühlen Herbstmorgen deine Wohnung verlässt und dein Atem für eine kurze Zeit sichtbar wird, dann denke an diesen Psalm. Denke an diesen Psalm. Wende es auf dich an. Nur ein Hauch. Was ja, für eine kraftvolle Bildersprache wir doch in diesem Psalm finden. Und wir sterblichen Menschen machen so einen großen Lärm um diese Nichtigkeit. Was für ein Getose, was für ein Lärm. Für das, was eh bald beendet ist. Wir nehmen uns so ernst, klammern uns daran. Ja, man könnte sagen, dass diese Verse, die könnten auch im Prediger stehen. Und lass mich bitte nicht falsch verstehen. Der Christ, er denkt hoch vom Menschen. Der Mensch ist was Besonderes. Er wurde im Ebenbild Gottes geschaffen. Er ist kostbar, er ist wertvoll. Er hat eine Seele, die ewig ist. Und es ist das Beste, was ihm passieren kann, dass er hier auf Erden errettet wird, um bei Gott in Ewigkeit zu sein. Aber dennoch ist das Fazit, der Mensch ist, was sein Leben betrifft, nur ein Hauch. Du kannst es gar nicht vergleichen mit einem ewigen Gott. Wir streben nach Gütern, die an eine materielle Welt gekoppelt sind. Und du wirst eines Tages diese Welt mit leeren Händen verlassen. Denk daran, man sagt es so oft, das letzte Hemd hat keine Taschen. Sehr ernüchternd, diese Wahrheit, oder? Lass mich mein Ende wissen, o Herr, und was das Maß meiner Tage ist, damit ich erkenne, wie vergänglich ich bin. Siehe, nur handbreitenlang hast du meine Tage gemacht, und die Dauer meines Lebens ist wie nichts vor dir. Wahrlich, jeder Mensch, wie fest er auch steht, ist nur ein Hauch. Ja, als Schattenbild geht der Mensch einher, nur um Nichtigkeit machen sie so viel Lärm. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Das müssen wir erstmal sacken lassen. Das ist schwer verdaulich. Aber wisst ihr was? Auch wenn es ernüchternd ist, ist es dennoch heilsam. Und was meine ich damit? Was meine ich damit? Warum ist es gut, als leidender Christ über seine Vergänglichkeit nachzudenken? Weil unser Leben nur ein Hauch ist und im Vergleich dazu die Ewigkeit endlos ist. Ja. Schwere Bedrängnis wird in Anbetracht der bevorstehenden Ewigkeit leicht. Es wird leicht. Wenn du weißt, mein Leben ist nur ein kurzer Augenblick. 2. Korinther 4, Vers 17. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit. Eine gewichtige Herrlichkeit. Weil wir flüchtig sind, ist auch deine Drangsal flüchtig. Und dieser Trost, den ich dir eben gesagt habe, er gilt nur für Gläubige. Ich werde noch später darauf eingehen. Und jetzt möchte ich dich fragen, wohin wendest du dich in deinem Leid? Eine ernsthafte Frage. Zuerst an Menschen. Es ist nicht falsch, mit Menschen zu reden. Und es ist auch gut, mit Menschen zu reden, die gläubig sind und denen du vertrauen kannst. Und rede mit ihnen über deine Not. Aber denke, bevor du zum Hörer greifst, rede mit Gott. Hast du eine Liste von Leuten, die du sofort kontaktierst, wenn irgendwas schiefläuft in deinem Leben? Aber stell dir vor, wie es sein muss, wenn Gott an letzter Stelle kommt. Du hast alle kontaktiert, es fehlt dir nur noch deine Großtante Helga. Und stell dir vor, du würdest zu Gott sagen, Gott, warte, ich muss meine Großtante noch erreichen, dann wende ich mich zu dir. Es ist absurd. Ist es nicht so? Aber dennoch verhalten wir uns so. Und deshalb sind solche Textstellen so wichtig für uns. Wende dich an Gott. Er will auf deiner Schnellwahltaste ganz oben sein. Er ist die erste Anlaufstelle. Ja, wende dich auch an Menschen. Bitte, tu es. Aber wende dich zuerst an Gott. Und wie gesagt, nicht falsch verstehen. Du kannst auch über Menschen reden, mit Menschen reden, die Gott nicht kennen. Ich weiß. Denk dran, sie können dir auch, sie können Verständnis zeigen und das ist gut. Sie können dir bestimmte Sachen erklären, sie haben Fachwissen. Aber wo bekommst du geistlichen Ratschlag? Aus der Bibel. Und die Frage, Gott, warum lässt du mich leiden, ist eine Standardfrage für uns geworden, wenn es uns selbst erwischt. Lasst uns wie David den richtigen Wunsch äußern, Gott, lehre mich. Lehre mich. Du bist mein Lehrer, ich bin dein Student. Du bist mein Meister, ich bin dein Jünger. Zeig mir durch dein heiliges Wort, wie vergänglich ich bin. Und dass mein Leid in Anbetracht der Herrlichkeit nicht ins Gewicht fällt. Und der Wunsch, von Gott belehrt zu werden, gehört zum Leben als Christ dazu. Und er lehrt uns auf unterschiedliche Weise, natürlich durch sein Wort, durch eine Predigt, durch den Austausch mit Geschwistern. Auf verschiedenste Arten lehrt er uns. Jetzt möchte ich dich fragen, Verdrängst du den Gedanken, was deine eigene Sterblichkeit betrifft? Keiner geht von uns gerne zur Beerdigung. Dennoch gehört es zum Leben dazu. Und nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Nimm dir Zeit, darüber nachzudenken. Wenn du Leute in der Familie hast, wo das Leben dem Ende zugeht. Oder geh mal über einen Friedhof spazieren. Geh hin und schau. Geh hin und lehre. Und lerne, nicht lehre, lerne. Dort ist es zu spät zu lehren. Dort bist du, um zu lernen. Prediger 7,2. Besser man geht in das Haus der Trauer als in das Haus des Festgelages. Denn dort ist das Ende aller Menschen. Und der Lebendige nimmt es zu Herzen. Hast du gerade verstanden, was dieser Vers sagt? Ist es besser, in ein Haus der Trauer zu gehen, als auf ein Festgelage? Warum? Weil dort kannst du was für dein Leben lernen. Nimm die Belehrung an. Und selbst in solchen Momenten, in denen es schwer ist, lehre uns, unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist ein Vers aus Psalm 90. Wisst ihr, wer diesen Psalm geschrieben hat? Das ist ein Gebet. Ein Gebet Mose. Er sagt, lehre uns unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Und liest dir auch diesen Psalm mal durch und du siehst, wie er darüber redet. Wie er sieht, dass diese Generation in der Wüste stirbt, dass sie aufgerieben werden durch den Zorn Gottes. Und das ist das, was er sagt, lehre uns unsere Tage richtig zu zählen, damit wir ein weises Herz erlangen. Das ist mein Wunsch für dich. Das ist das, was auch ich brauche. Die erste Lektion, achte auf deinen Mund, die Verse 1 bis 4. Gefolgt von erkenne deine Vergänglichkeit, Verse 5 bis 7. Und zum Schluss, Lektion 3, finde deine Hoffnung in Gott. Finde deine Hoffnung in Gott, die Verse 8 bis 14. Dies ist die dritte wichtige Lektion für den vergänglichen Mensch, damit er sein Leben nicht vergeudet. Und nun, Herr, worauf soll ich hoffen? Meine Hoffnung gilt dir allein. Errette mich von allen meinen Übertretungen. Mache mich nicht dem Narren zum Gespött. Ich schweige und tue meinen Mund nicht auf, denn du hast es getan. Denn du hast es getan. Nimm deine Plage von mir, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Wenn du jemand züchtigst mit Strafen um der Sünde willen, so lässt du seine Schönheit vergehen wie die Motte. Jeder Mensch ist nur ein Hauch. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Aus menschlicher Sicht war David mit seinem Latein am Ende. Er hat verstanden, dass alle, inklusive er selbst, vergänglich ist. Und zu Recht kann auf die Frage aus Vers 8 und nun, Herr, worauf soll ich hoffen, nur eine Antwort geben. Meine Hoffnung gilt dir allein. Meine Hoffnung gilt dir allein. Das Nachsinnen über seine eigene Vergänglichkeit soll auch uns dorthin führen. Nur Gott allein ist es wert, als Hoffnung gesehen zu werden. Und jetzt ist es an der Zeit, für David nach Rettung zu rufen. Jetzt ist es an der Zeit. Er hat zuvor gehört, er hat sich lehren lassen von Gott, wie vergänglich er ist. Und hier ruft er nach Linderung. Aber vorher, wie schon gesagt, musste er diese Lektionen lernen. Und wenn wir die Psalmen studieren, dann sehen wir öfters, dass David bedrängt wurde. Ja, er musste oft vor seinen Feinden fliehen, aber diesmal jagte ihn was anderes. Ein Feind, den er nicht abschütteln konnte. Es war seine eigene Sündenschuld, die hier als Übertretung beschrieben wird. Egal, wohin er flüchtet, er nimmt seine Schuld mit. Sie folgt dir. Du kannst sie nicht abschütteln, kannst sie nicht davor verstecken. Deine Schuld ist da, wo du bist. Und hier wird uns auch klar, warum David leiden musste. Sein Leid war in diesem Fall selbst verschuldet. Und deshalb auch diese Bitte in Vers 9, errette mich von allen meinen Übertretungen. Das ist ein Wunsch. Er hat es erkannt. Er wusste, wo das Problem lag. Warum er das erdulden musste. Und er konnte es niemand anderen in die Schuhe schieben als sich selbst. Er rette mich von all meinen Übertretungen. Und nur Gott kann diese Schuld tilgen. Davids Sünde, auch wenn wir sie nicht kennen, war ein Angriff auf die Heiligkeit Gottes. Und deshalb kann auch nur Gott diese Schuld tilgen. Obwohl Davids Leben nur ein Hauch ist, ist seine Sündenschuld alles andere als wenig. Ja, das Leben ist kurz. Die Drangsal ist kurz. Es ist wenig, aber deine Sündenschuld nicht. Die ist nicht wenig. Und damit ist ein sterblicher Mensch, so wie wir es sind, wie jeder von uns ist, nicht imstande, aus eigener Kraft diese Schuld zu begleichen. Wir könnten nicht mal eine einzige Sünde wieder gut machen gegenüber Gott. Und in Vers 10 leugnet er nicht mal seine Schuld. Er sagt, denn du hast es getan. Also sprich, dass Gott ihn straft, dass Gott ihn straft. Und er weiß, wessen Strafe gerade auf ihn liegt. Und wir können die Heftigkeit der göttlichen Korrektur, die auf David liegt, nur ableiten von den Worten, die er schreibt. Denn ich vergehe. Es war heftig, das, was er dulden musste. Denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Es ist Gottes Hand in diesem Fall. Hier hat nicht das Schicksal zugeschlagen. Oder Gott hat es einfach zugelassen, denn ich vergehe wegen der Schläge deiner Hand. Die Worte zeigen uns ganz klar, es ist Gott, der David züchtigt. Und ich sage dir, auch wenn es für dich jetzt vielleicht ein bisschen komisch anhört, aber wir können froh sein, ja, dass unser Leid nicht ein unpersönlicher Schicksalsschlag ist, sondern auch dahinter steht ein persönlicher Gott, der gerecht, aber auch barmherzig und gnädig ist. Ein Gott, der unser Schrei nach Vergebung und Linderung hört. Und genau das lernen wir im Vers 13. Herr, höre mein Gebet und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Schweige nicht zu meinen Tränen. Denn ich bin ein Fremdling bei dir, ein Gast wie alle meine Väter. In Davids Leben, wie schon gesagt, gab es viele Gründe für Trauer und Tränen. Und wir finden einiges dazu in der Bibel. Aber diesmal ist dieses Problem hausgemacht. Es ist hausgemacht. Er bezeugt es selbst. Er gibt es selbst zu. Und in Vers 13 bezeichnet sich David selbst als ein Fremdling. Und als ein Gast, wie seine Vorfahren zuvor. Als Fremdling ist er sich bewusst, dass er ein anderes Zuhause hat. Und ein Gast, der auf der Durchreise ist, benötigt Schutz und Hilfe. Ist es nicht so? Aber was meint David damit? Was meint er damit? Ich bin ein Gast. Ich bin ein Fremdling. Was meint er damit? Hier geht es mehr als um den Gedanken, an einen physischen Ort fremd zu sein. Denkt daran, ein Großteil der Verse zeigt uns was vor Augen, unsere Vergänglichkeit. Damit will der Schreiber zum Ausdruck bringen, dass seine Zeit hier auf Erden begrenzt ist. Seine Existenz ist am Vergehen. Und deshalb ist er auf Gottes Gunst angewiesen. Und in den letzten Versen des Psalms finden wir folgende Worte. Blicke weg von mir, damit ich wieder froh werde. Blicke weg von mir. Gott, blicke weg von mir. Hier geht es nicht darum, dass Gott aufhören sollte, auf David zu achten, sondern der Blick Gottes wird hier mit Strafe in Verbindung gebracht. Natürlich möchte David, dass Gott weiter auf ihm Acht gibt. Natürlich, es ist sein Gott. Er hat eine Beziehung zu diesem Gott. Aber erst wenn Gott seinen richterlichen Blick von David abwendet, kann wieder Freude in sein Leben einkehren. Aber der Fokus liegt hier nicht auf Wohlstand. Er hat doch selbst zugegeben, dass alles nichtig ist und dass alles vergänglich ist und alles nur Lärm ist und wie ein Hauch ist. Einfach gesagt, er wünscht sich die verbleibende Zeit auf Erden, dass seine vergangene Zeit hier auf Erden nicht beeinträchtigt wird durch seine Sünde und die Beziehung zu Gott dämpft. Er sagt, bevor ich dahin fahre und nicht mehr bin. Der Schreiber dieser Worte hat keine Zeit zu vergeuden. In der Ewigkeit wird es keine Sünde mehr geben. Und weil es dort keine Sünde gibt, gibt es auch keinen Grund, betrübt zu sein. Dennoch ist es wichtig, wie wir hier unser Leben verbringen. Es ist wichtig, wie wir unser Leben verbringen. Ganz wichtig, liebe Geschwister, das Leid in deinem Leben ist nicht immer mit Gottes Züchtigung in Verbindung zu bringen. Ja, in diesem Fall war es so. David wurde von Gott gezüchtigt. Und lasst uns nicht hinter jeder Krankheit eine Strafe Gottes vermuten. Lasst uns aufpassen, wie wir die Sachen bewerten. Aber denk dran, Gott verwendet das Leid in deinem Leben, um dich mehr und mehr in das Bild Christi zu verwandeln. Das kannst du wissen. Das ist gewiss. Aber wenn Sünde im Spiel ist, wird der Geist Gottes es dir zeigen. Genau wie in diesem Fall bei David. Denk daran, du hast ein neues Herz. Du hast ein neues Herz bekommen. Damit hast du eine ganz andere Einstellung zur Sünde. Gläubig oder ungläubig? Auch wir stehen in der Gefahr zu sündigen. Wie dein ungläubiger Nachbar kannst du genervt deinen Tag beginnen. Ja, die Kinder wollen sich nicht fertig für die Schule machen. Die letzte Nacht hat dein Nachbar die Nacht zum Tag gemacht. Hätte keinen Schlaf gegönnt. Schnell schaufelst du dir ein Müsli in den Mund. Nebenbei suchst du noch dein Portemonnaie. Später stehst du fassungslos am Bahnsteig, weil deine S-Bahn ausgefallen ist. Und dann wird dir klar, du schaffst es nicht pünktlich zu deinem Termin. Auch das trifft auf uns zu. Alle. Aber woran wird sichtbar, dass du ein Christ bist? Woran wird es sichtbar? Du erlebst es, wie dein Nachbar auch. Alle erleben es Und woran wird sichtbar, dass du ein Christ bist? Es geht darum, wie du mit der Sünde umgehst in deinem Leben. Plagt es dich? Suchst du bei Gott Vergebung? Bittest du andere um Vergebung? Das bedeutet es, das macht es aus. Wir sind nicht sündfrei. Das sagt die Bibel selbst. Und manchmal brauchen wir ein bisschen länger, um unsere Schuld vor Gott einzugestehen. Und in jedem Fall wird der Geist Gottes an deinem Gewissen arbeiten. Egal wie abgestumpft du vor deiner Bekehrung warst. Der Geist Gottes wird dir helfen, mit Hilfe der Heiligen Schrift dein Gewissen wieder zu schärfen. Und du wirst wieder eine andere Sichtweise haben auf das, was Gott entehrt. Und bei all dem Leid, was David tragen musste, glaubt an einen liebenden Gott, der nur das Beste für ihn will, selbst im Moment der Züchtigung. Und Züchtigung ist nicht ein Grund, sich von Gott abzuwenden. Im Gegenteil, es bringt uns wieder näher zu Gott. Stell dir vor, es bringt dich näher zu Gott. Sünde dagegen entfernt dich von Gott. Und seine Korrektur führt uns wieder zu ihm hin. Der Psalm 39 gehört zum Alten Testament. Aber wie sieht es im Neuen Testament aus? Ist der Gedanke an einen Gott, der züchtigt, noch zeitgemäß? Wir leben ja in einem neuen Bund. Pass gut auf, was Hebräer sagt. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiesen wirst. Denn wer der Herr lieb hat, den züchtigt er. Und er schlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so behandelt euch Gott als Söhne. Denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Und später sagt der Schreiber des Briefes, dass alle, die keine Züchtigung von Gott bekommen, unecht sind. Sie sind unecht und keine Söhne Gottes. Wir dürfen Züchtigung mit Gericht nicht verwechseln. Das Gericht erfolgt am Gottlosen, die Zucht erfolgt am Gläubigen. Und es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gott des Alten Testaments und des Neuen Testaments. Ganz, ganz wichtig. Was Zucht betrifft, aber was auch seine Barmherzigkeit betrifft. Ja, in 2. Mose heißt es, 34, Verse 6 bis 7, da sehen wir, wie Gott sich dem Mose offenbart oder zeigt. Und achte darauf, was Gott selbst über sich sagt. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Ist es nicht schön, diesen gnädigen und barmherzigen Gott kennen zu dürfen? Was für ein Geschenk uns doch zuteil wurde. Wir, die so viel Lärm verursachen und doch nur ein Hauch sind, deshalb achte auf deinen Mund, erkenne deine Vergänglichkeit, finde deine Hoffnung in Gott. Vergiss bitte nicht diese drei wichtigen Lektionen für den vergänglichen Mensch, damit du dein Leben nicht vergeudest. Es geht um dein Leben. Nimm es dir zum Herzen. Die Zeit hier auf Erden ist nur ein Hauch, aber extrem kostbar. Hier wird entschieden, wo du deine Ewigkeit verbringst. Die Knappheit deiner Tage machen sie wertvoll. Es zu vergeuden, kannst du dir nicht leisten. Wo sind all die mächtigen, außergewöhnlichen und begabten Männer und Frauen der Vergangenheit jetzt? Sag sie mir, wo sind sie? Sie haben Weltreiche gegründet, andere Weltreiche in die Knie gezwungen. Sie waren in der Lage, mit minimalen Mitteln globale Firmen aufzubauen. Sie erforschten Medikamente, um Krankheiten zu lindern. Sie inspirierten und begeisterten die größten Konzertsäle und Stadien. Ich frage dich, wo sind sie jetzt? So viel Lärm und doch nur ein Hauch. Hast du schon mal überlegt, was sie zahlen würden, um nur einen Tag wieder zurückzukommen? Was würden sie geben, um wieder einen Tag leben zu können? Und solche Menschen haben wir bewundert und was noch schlimmer ist, wir haben sie beneidet. Wir Christen haben diese Menschen beneidet. Willst du wirklich was über das Leben lernen? Ist das dein Ziel? Möchtest du wissen, worum es geht im Leben? Dann lass dich von Gott und seinem Wort unterweisen. Kennst du Gott? Ich rede nicht von einem Fantasiegott, den du dir selbst ausgedacht hast. Ich rede von dem Gott der Bibel. Wenn es um dein Leben geht, kannst du es dir nicht erlauben, auf schlechten menschlichen Rat zu vertrauen. Das wird schon. Das wird schon. Hast du so einen Rat gehört? Oder so oft musste ich diesen folgenden Satz auf Beerdigung hören: Er ist jetzt an einem besseren Ort. Deine Hoffnung und deine Sicherheiten schwinden dahin. Es wird Zeit, deine Hoffnung in Gott zu finden. Auf dich wartet deine Ewigkeit. Es ist nur die Frage, wo ist dein Platz? Wo wirst du sein in der Ewigkeit? Und ich sage es wieder, ich werde es nicht müde. 10 von 10 Menschen werden sterben. Jeder wird sterben. Wir müssen alle durch. Außer Gott hat was anderes vor. Wir müssen alle durch. Und nach dem Tod gibt es nur 2 Bestimmungen. Alle sterben, aber es gibt eine andere Bestimmung. Die eine in der Herrlichkeit Gottes, in der Gegenwart Gottes, und die anderen sind eine Ewigkeit unter dem Zorn Gottes. Schrecklich. Was für ein Gedanke. Du hast heute deine Wahl. Du kannst deine Wahl treffen. Vertraue darauf, dass Jesus Christus der einzige Weg zu Gott ist. Bist du ein Sünder? Bist du ein Sünder? Ich hoffe, ich muss niemanden in diesem Raum davon überzeugen. Eine Sünde in dein Leben reicht. Und du hast damit Gottes heiliges Gesetz gebrochen. Deshalb geht es jetzt darum, dass dir vergeben wird. Es ist Zeit. Gott, der Sohn, sorgt dafür, dass Gott, der Vater, dir vergeben kann. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist. Für unsere Sünden gestorben ist. Nach den Schriften, so wie es vorausgesagt wurde, und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist, am 3. Tag nach den Schriften, das tat er für dich, mein Freund. Der schlechteste Tag auf Erden, egal wie schlimm er ist, mal ihn dir aus, wird immer noch besser sein als einen Augenblick in der Hölle. Und das hat der gottlose Mensch zu erwarten. Hast du deine Hoffnung in Christus gesetzt? Bist du all in gegangen? Hast du alles auf Christus gesetzt? Wenn ja, dann pass gut auf. Der beste Augenblick hier auf Erden, wie toll er auch sein mag, das Allerschönste hier, alles, kannst du nicht vergleichen mit der Herrlichkeit, die auf dich wartet, die Christus für dich vorbereitet hat. Er sagt selbst: Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch die Stätte bereite, so komme ich wieder und ich werde euch zu mir nehmen. Ich werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Damit auch ihr seid, wo ich bin. Er will, dass du bei ihm bist. Halte durch, lieber Bruder, halte durch, liebe Schwester. Halte durch. Das Leben ist kurz, genau wie auch das Leid. Wohin du gehst, kann dir kein Schmerz und kein Leid folgen. Der Herr allein ist König, ich eine welke Blume. Jedoch, weil ich gehöre, gen Zion in sein Zelt. Ist richtig, dass ich mehre sein Lob vor aller Welt. Lass mich beten. Jesus Christus, hab Dank. Hab Dank für diese Lektion. Wir möchten deine Schüler sein. Lehre uns, wie vergänglich wir sind, Herr. Dass wir dich suchen, dass wir dich an dir festhalten als unsere Hoffnung. Wir möchten, lass uns nicht, ja, bewahr uns davor, dass wir uns selbst betrügen hier auf Erden. Lass uns unser ganzes Leben auf dich bauen, Herr. Hab Dank dafür. Gepriesen seist du. Amen.